Deutschlandfunk, der Tag.
Am Freitag vergangener Woche kommt der Hisbollah-Führer Hassan Nasrallah bei einem israelischen Luftschlag in der libanesischen Hauptstadt Beirut ums Leben. Kurz darauf beginnt Israel seinen Militäreinsatz gegen die Hisbollah. Bodentruppen überqueren die Grenze in den Libanon.
Dieser Krieg ist vor allem dadurch charakterisiert, dass wir an vielen verschiedenen Fronten kämpfen. Das ist etwas, was wir so nie zuvor leisten mussten.
Und dann schickt der Iran 200 Raketen in Richtung Israel. Der Konflikt zwischen Israel und der Hisbollah, er droht sich zu einem großen Krieg auszuweiten. Die Hisbollah, was für eine Organisation ist das eigentlich und welchen Aufstieg hat sie hinter sich? Wir schauen uns das heute etwas genauer an. Außerdem, 3 Monate sind vergangen seit der britischen Parlamentswahl. Ein Erdrutschsieg für die Labour-Partei.
We did it!
Was ist geblieben von der Euphorie im Land? Welchen Kurs fährt die neue britische Regierung unter Keir Starmer? Das ist unser Thema Nummer 2. Wir zeichnen diese Episode am Mittwoch, dem 2. Oktober auf und veröffentlichen sie heute am Freitag, dem 4. Oktober. Mein Name ist Tobias Armbruster. Hallo. Schönen guten Tag, Herr Steinberg.
Guten Tag, Herr Armbrüster.
Guido Steinberg ist Terrorismus- und Nahostexperte bei der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Seit vielen Jahren ein Kenner der Hisbollah und anderer Terrorgruppen in Nahost. Ich habe ihn in München erreicht. Er ist da unterwegs, hat einen wichtigen Termin. Aber als ich ihm sage, dass ich mit ihm über die Geschichte der Hisbollah reden möchte, da sagt er sofort zu. Bevor wir da jetzt tiefer einsteigen in die Geschichte der Hisbollah, was lässt sich sagen, was ist eigentlich nach den Angriffen der letzten 2 Wochen gegen diese Organisation? Was ist noch übrig von der Hisbollah?
Ja, also von der Hisbollah sind immer noch große Strukturen und vor allem hohe Kämpferzahlen übrig. Wir müssen davon ausgehen, dass die Hisbollah so etwa 20.000 bis 25.000 Mann unter Waffen hatte, als dieser Konflikt begann. Dazu kommen allerdings Hilfstruppen und Kämpfer, ja, die nur im Notfall zu mobilisieren sind, von bis zu 30.000 Mann. Also insgesamt 50.000. Und von denen dürften die überwiegende Mehrheit die israelischen Angriffe überlebt haben. Die sind also weiter einsatzfähig und vielleicht auch einsatzbereit. Etwas stärker geschadet haben die israelischen Angriffe den Führungsstrukturen, also die absolute Spitze der Organisation, die ist stark dezimiert. Das ist nicht nur Hassan Nasrallah, sondern auch die Militärführung der Organisation wurde weitgehend ausgeschaltet. Wir wissen nicht so ganz genau, wie viele Männer auf dem mittleren Führungslevel getötet oder auch schwer verletzt wurden. Es scheint zumindest so, als sei die Organisation im Moment führungslos. Aber eben personell immer noch stark. Das führt dazu, dass sie nicht mehr gut einsatzfähig ist, aber immer noch das Potenzial hat, erneut aufzuwachsen.
Dann lassen Sie uns, Herr Steinberg, einmal über die Ursprünge der Hisbollah reden. Da müssen wir, glaube ich, weit zurückgehen in die 80er Jahre. Wie hat sich die Hisbollah damals, wie hat sie sich gegründet?
Ja, vielleicht müssen wir sogar in die 1970er Jahre zurückgehen, als nämlich libanesische Schiiten sich dem bewaffneten Kampf im Libanon, im Bürgerkrieg, angeschlossen haben und dann auch den Kampf gegen die israelischen Truppen im Süden des Landes aufgenommen haben, die schon seit Ende der 1970er Jahre in einem begrenzten Umfang dort waren. Und 1982, da haben sich kleinere schiitische Gruppierungen zusammengeschlossen. Und das waren alles Gruppierungen, die der religiösen und politischen Weltanschauung des iranischen Revolutionsführers Khomeini angehangen haben. Die haben sich miteinander verbündet und haben dann die Hisbollah gegründet. Allerdings haben sie die Organisation erst seit 1985 Hisbollah genannt. Davor war die Organisation zwar präsent, aber eben noch nicht so ganz genau zu identifizieren.
Das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, damals Anfang der 80er Jahre, da war die Situation im Süden des Libanon sozusagen eine ähnliche wie heute. Israelische Truppen auf der anderen Seite der Grenze, um dort Angriffe aus dem Libanon auf Israel abzuwehren?
Genau, die Angriffe, die wurden damals vor allem von palästinensischen Gruppierungen, wie beispielsweise der palästinensischen Befreiungsorganisation, geführt. Allerdings unter Beteiligung von ersten schiitischen Kämpfern, die damals noch keine Organisationen hatten. Es gab ja bereits Ende der 70er Jahre eine erste Offensive der Israelis in Richtung des Litani-Flusses, der heute wieder in aller Munde ist. Die Situation ähnelt also durchaus der Situation heute.
Und welche Rolle genau hat denn der Iran damals gespielt bei der Gründung, bei der Formierung dieser Gruppe?
Ja, diese Gruppe, die hat sich natürlich an den Iran gewandt, weil es Anhänger von Imam Khomeini waren. Und die Iraner haben sofort Revolutionsgardisten geschickt, so etwa 1500 Mann, die dabei geholfen haben, eine strukturierte Organisation aufzubauen, die dann vor allem den Zweck hatte, die israelische Besatzung des Südlibanon zu bekämpfen, die ja mit dem Krieg 1982 begann. Und das hat die Organisation einerseits durch bewaffneten Guerillakampf getan, andererseits aber auch schon durch große, aufsehenerregende Selbstmordattentate. Die ersten davon, die waren gegen israelische Militärbasen im Süden des Libanon gerichtet. Letzten Endes muss man sagen, dass die Hisbollah deshalb zwar auf libanesische Initiative entstanden ist, aber ohne die Hilfe der Iraner wahrscheinlich gar nicht als Gruppierung entstanden wäre.
Und wenn ich Sie richtig verstehe, die Hisbollah war da durchaus in ihrem Kampf, wenn man das so sagen kann, sehr erfolgreich.
Ja, die Hisbollah war damals schon ungeheuer erfolgreich. Sie war noch eine sehr, sehr kleine Organisation, also kein Vergleich zu heute. Sie hatte vor allem so eine kleine Gruppierung, die nannte sie die Dschihad-Gruppe. Und die hat 1982 begonnen, eine neue Taktik einzusetzen. Und das waren Selbstmordattentate mit Autobomben, die es bis dahin im Nahen Osten überhaupt nicht gegeben hatte. Und zuerst verübte sie zwei sehr, sehr aufsehenerregende Anschläge auf israelische Militärhauptquartiere in der Stadt Tyros und dann 1983 und 1984 Angriffe unter anderem auf die amerikanische Botschaft in Beirut mit Dutzenden Toten, aber auch auf amerikanische und französische Militärstützpunkte mit mehr als 240 Toten. Das war damals tatsächlich so eine Art explosive Geburtsstunde des islamistischen Terrorismus im Nahen Osten. Wir haben uns heute so ein bisschen an diese Nachrichten gewöhnt. Damals waren das ganz, ganz ungeheure und fast kaum zu fassende Vorkommnisse, die man in dieser Form überhaupt nicht kannte. Und ja, die Hisbollah war damit äußerst erfolgreich, weil sie natürlich dann einen israelischen Teilrückzug im Jahr 1985 schon mit erzwang.
Und dann kam ja ein paar Jahre später der komplette israelische Abzug aus dem Libanon. Wie bedeutsam war das für das weitere Fortbestehen der Hisbollah?
Ja, da kam zunächst einmal das Ende des Bürgerkrieges. Und gegen Ende des Bürgerkrieges, da war es Bestandteil des Abkommens von Taif, dass alle libanesischen Bürgerkriegsgruppierungen ihre Waffen abgeben müssen. Mit Ausnahme einer Gruppierung, und das war die Hisbollah. Damals hat der syrische Patron der Hisbollah dafür gesorgt, dass die Organisation ihre Waffen behalten kann, hat sie gemeinsam mit den Iranern unterstützt. Und dann hat die gesamten 90er Jahre die Hisbollah nur noch den einen Feind, nämlich Israel, bekämpft. Und das in einem Guerillakrieg, der so erfolgreich war, dass die Israelis im Mai 2000 die Sicherheitszone, die sie damals im Südlibanon eingerichtet hatten, fast fluchtartig verlassen mussten. Und das war so die Geburtsstunde der regionalen Kraft Hisbollah. Das hat natürlich zum Ansehen der Organisation enorm beigetragen, dass sie damals Ergebnisse erzielt hat, die kein arabischer Staat in den Jahrzehnten zuvor erreicht hat, nämlich Israel auf dem Schlachtfeld zu schlagen und eine Flucht, letzten Endes eine Flucht, zumindest einen Rückzug der Israelis zu erzwingen.
Das bringt mich zu der Frage, wenn wir uns diese Gruppe anschauen, die dann über Jahre hinweg, über Jahrzehnte hinweg so erfolgreich in ihrem Terror, kann man ja sicher sagen, kämpft. Wie tief verwurzelt ist die in dieser Gesellschaft, in diesem Land, im Libanon? Ist das sozusagen, ist die Hisbollah da eine Institution?
Ja, Ja, das ist sie. Und sie hat enorm von den Erfolgen profitiert, die sie im Laufe der Jahrzehnte immer wieder vorweisen konnte. Also der israelische Teilrückzug von 1985, der Rückzug von 2000, der fast Sieg der Hisbollah im Krieg von 2006. Dazu kommt aber noch ein sehr viel tiefer gehendes Motiv. Es gibt so etwa seit den 1970er Jahren, vielleicht schon auch schon etwas früher, eine Emanzipationsbewegung unter den Schiiten des Südlibanon. Die waren politisch im Libanon überhaupt nicht repräsentiert und die waren auch ökonomisch benachteiligt. Und es gab eine größere Bewegung, die angeführt wurde von einer Person, die hieß Musa As-Sadr. Und der hatte sich die Emanzipation der Schiiten des Südlibanon auf die Fahnen geschrieben. Das war der Führer der Amal-Bewegung. Und in gewisser Weise ist die Hisbollah zur legitimen oder illegitimen Nachfolgerin dieser Bewegung geworden. Für viele Schiiten des Südlibanon repräsentiert sie neben den ganzen militärischen oder terroristischen Erfolgen auch den Erfolg in dem Bemühen der Schiiten des Libanon, in der Politik des Landes eine Rolle zu spielen, aber auch die eigene ökonomische Situation zu verbessern. Die ist zwar heute nicht ideal, die ist auch im Südlibanon natürlich schlecht, aber die ist deutlich besser als in all den Jahrhunderten zuvor. Und das muss man sich immer klar machen, dass die Hisbollah in den Augen vieler schiitischer Libanesen eben beileibe nicht die Terrororganisation ist, sondern die legitime Vertretung des Schiitentums im Libanon.
Und sie ist ja auch eine Partei im Libanon, die Abgeordnete ins Parlament entsendet.
Ja, die Hisbollah ist terroristische Organisation, sie ist eine starke Guerillatruppe, sie ist eine soziale Bewegung und sie ist politische Partei, die sogar ausgestattet ist mit einem festgeschriebenen Vetorecht in der libanesischen Politik. Dieses Vetorecht hat sie sich im Jahr 2008 in einem ganz, ganz kurzen Bürgerkrieg gegen Konkurrenten erkämpft und damit kontrolliert sie oder kann sie zumindest verhindern, dass im Libanon Entscheidungen gegen ihren Willen getroffen werden.
Dann stellt sich natürlich die Frage, eine Organisation, die so eng mit einem Staat verbunden ist, die eigentlich in weiten Teilen diesen Staat auch repräsentiert, lässt die sich überhaupt mit Waffengewalt von außen bekämpfen, so wie Israel das jetzt gerade versucht?
Ja, die lässt sich durchaus bekämpfen, weil sie eben dann doch auch eine militante Organisation ist mit 20, 30, vielleicht 50.000 Mann. Aber man muss sich immer im Klaren darüber sein, wie tief die Organisation verwurzelt ist und dass es natürlich nicht möglich ist, sie zu zerschlagen, wie vielleicht Al-Qaida in Pakistan oder den IS im Irak. Unabhängig davon, wie viele Anführer getötet werden, auf der höheren Ebene, auf der mittleren Ebene, auch unabhängig davon, wie viele Verluste die Hisbollah erleiden wird. Sie wird nach diesem Krieg, der ja irgendwann enden wird, wieder erstehen. Und sie wird dann wieder eine starke soziale Kraft sein, eine politische Kraft sein und auch eine militante Kraft sein. Dafür werden allein die Iraner sorgen, die unter den Schiiten des Libanon über genügend Anhänger verfügen, um eine ganz neue Hisbollah aufzubauen.
Guido Steinberg, faszinierende Einsichten in diese Organisation, in diese Terrororganisation namens Hisbollah. Vielen Dank dafür.
Ich danke Ihnen.
Am vergangenen Dienstag, da haben wir hier im Podcast über die Tories in Großbritannien gesprochen, die konservative Partei, 3 Monate nach ihrer Wahlniederlage. Heute wollen wir uns mal die Gewinner anschauen, die Labour-Partei.
I have just returned from Buckingham Palace, where I accepted an invitation from His Majesty the King to form the next government of this great nation.
Diese Wahlen am 4. Juli für den Labour-Chef und heutigen Premierminister Keir Starmer war das ein Triumph, eine komfortable Unterhausmehrheit von mehr als 150 Sitzen. Viel Euphorie war da zu spüren in der Partei und bei den Labour-Anhängern nach 14 Jahren in der Opposition. Ich habe unsere Korrespondentin Christine Heuer gefragt, was von dieser guten Stimmung jetzt, 3 Monate später, eigentlich noch übrig ist.
Nach 3 Monaten muss man sagen, dass Labour in der Regierung einen schlechten Start hatte. Anfang August, als hier die Riots waren, als die rechtsradikalen Randalierer auf den Straßen waren und Keir Starmer sehr hart gegen die durchgegriffen hat und sehr erfolgreich, muss man sagen. Das kam bei den Britinnen und Briten damals noch richtig gut an, aber danach ging es bergab. Besonders umstritten ist eine Entscheidung, die Heizkostenzuschüsse für viele Rentner zu streichen, um Geld zu sparen. Und ein Skandal um Geschenke, die Starmer und andere an der Parteispitze von einem Labour-Spender angenommen haben. Und deshalb denken viele Bürger gerade, na, sowas hatten wir doch eigentlich unter den Konservativen über die letzten Jahre ausführlich genug. Und nun benimmt sich ausgerechnet eine sozialdemokratische Regierung wieder ganz ähnlich. Also viele sind enttäuscht.
Dieser Spendenskandal, der macht auch hier einige Schlagzeilen. Erklär uns das kurz. Worum geht's da?
Es geht um teure Anzüge und Brillen. Es geht um Tickets für Fußballspiele und Popkonzerte, Taylor Swift zum Beispiel. Es geht darum, dass Labour-Politiker kostenlos in Millionen-Penthouses gewohnt haben. Die meisten dieser Segnungen kamen von einem Mann, Wahid Ali. Das ist ein reicher Labour-Spender, der die Partei seit vielen, vielen Jahren unterstützt. Und man muss auch sagen, es ist nicht verboten, solche Geschenke anzunehmen. Man muss sagen, den Steuerzahler hat das alles nichts gekostet. Und man muss sagen, es ist überhaupt nicht vergleichbar mit Partygate und anderen Skandalen der Tories. Aber es sieht eben einfach nicht gut aus, wenn der Labour-Chef zum Beispiel eine Brille für 3.500 Pfund von einem Milliardär annimmt. Und es ist natürlich ein gefundenes Fressen für die vielen Gegner von Labour. Alle machen sich darüber lustig. Ich war gerade beim Tory-Parteitag, da gibt es keine Rede ohne Bezug auf diese geldwerten Geschenke. Die Partei Labour hat mittlerweile Besserung gelobt, aber der Schaden ist angerichtet.
Christine, mit Labour, also mit einer eher sozialdemokratisch orientierten Partei, da verbindet man ja allgemein mehr Geld für Soziales, für soziale Angelegenheiten, für Arbeitnehmerrechte. Du hast jetzt schon angesprochen, Keir Starmer hat die Heizkostenunterstützung für Senioren zurückgenommen. Wie lässt sich das sagen? In welche Richtung geht Keir Starmer da wirtschafts- und sozialpolitisch?
Ja, das ist nicht die Politik, die man von einer sozialdemokratischen Regierung erwarten würde, in der Tat. Und Starmer und alle in der Regierung bremsen Hoffnungen auf mehr Geld vom Staat auch immer wieder aus. Ihr Argument dafür ist, wir haben von den Tories ein Finanzloch von etwa 20 Milliarden Pfund geerbt. Deshalb müssen wir sparen. Aber natürlich kommt das bei der Bevölkerung trotzdem nicht gut an. Und deshalb ist gerade diese Streichung der Heizkostenzuschüsse für Rentner so hoch umstritten, weil es so herzlos wirkt. Bei den Arbeitnehmerrechten sieht es anders aus. Die kosten den Staat in der Regel kein Geld. Da ist Labour also offen und will zum Beispiel die Nullstundenverträge abschaffen, bei denen Arbeitnehmer nur dann Geld verdienen, wenn der Arbeitgeber sie gerade braucht und beschäftigt. Labour hat auch die langen Streiks in Großbritannien mit Lohnerhöhungen beendet. Die Gewerkschaften haben sich gefreut, es nun mit einer Labour-Regierung zu tun zu haben. Aber unterm Strich ist Keir Starmer eben ein rechter Sozialdemokrat in schwierigen wirtschaftlichen Verhältnissen in Großbritannien. Und unter Jeremy Corbyn, der ja Sozialismus pur wollte, würden wir eine ganz andere Politik natürlich gerade erleben, als wir das jetzt mit so einem mit Keir Starmer tun, der versucht, den Haushalt zusammenzuhalten, Geld zu sparen. Und der sagt, Segnungen müssen wir leider auf später verschieben, wenn der Haushalt wieder saniert ist.
Christine, ist Keir Starmer ein unternehmensfreundlicher Premierminister?
Ja, das würde ich schon sagen. Es war schon vor der Wahl so, dass viele Wirtschaftsunternehmen sehr gerne in Tuchfühlung gegangen ist mit der Labour-Partei, von der ja viele vorher schon dachten, die werden wahrscheinlich die nächste Regierung stellen. Und Labour auf der anderen Seite hat auch immer versucht, in Tuchfühlung mit den Unternehmen zu gehen. Das Ziel ist ja, die Wirtschaft hier wieder flott zu machen. Dafür braucht man Investitionen, man braucht ein gutes wirtschaftliches Klima. Und das versucht diese Regierung ganz, ganz deutlich herzustellen, um das gesamte Land wieder auf Vordermann zu bringen.
Ein Lieblingsprojekt von linken Regierungen ist ja weltweit auch immer, den Besserverdienenden etwas von ihrem Geld abzuzwacken, um es in soziale Projekte oder in Sozialpolitik oder generell in Soziales zu stecken. Wie ist das denn
oder
in
Großbritannien? Oder um Geld zu sparen oder mehr Geld einzunehmen und den Haushalt zu sanieren.
Oder das, genau. Wie ist das denn in Großbritannien? Stichwort Steuererhöhung für Reiche. Ist das irgendwie ein Thema für diese Regierung?
Ja, das ist ein Thema schon deshalb, weil natürlich viele linke Labour-Mitglieder ganz stark darauf drängen, dass den Reichen Geld weggenommen wird. Jetzt muss man sagen, der erste Haushalt wird Ende Oktober vorgelegt werden. Bis dahin spekulieren wir. Wir spekulieren dann zum Beispiel darüber, ob und wie hoch die Regierung in Großbritannien ansässige reiche Ausländer besteuert, die ihre Steuern bisher in ihren Heimatländern zahlen. Da hat Labour früh gesagt, ja, da steigen wir ein, das machen wir. Inzwischen hört man, dass sie etwas zurückrudern, weil diese reichen Ausländer wiederum damit drohen, dann eben das Land zu verlassen. Es wird darüber spekuliert, ob Kapital und Erbschaft höher besteuert werden. Und natürlich träumt die Labour-Linke vor allem von einer reichen Steuer. Die hat die Parteiführung allerdings niemals versprochen. Und deshalb würde ich sagen, daraus zumindest wird eher nichts.
Wir müssen dann auch über die Migrationspolitik reden. Die war in den vergangenen Jahren und ist ja nach wie vor auch in Großbritannien ein riesiges Thema. Stichwort Ruanda-Modell der Vorgängerregierung. Wir haben das auch hier im Podcast mehrfach genauer beleuchtet in den letzten Monaten. Welchen Kurs schlägt denn da jetzt die neue, die Labour-Regierung ein?
Also Ruanda hat Keir Starmer gleich am ersten Regierungstag kassiert, weil er den Plan für nicht praktikabel hält. Das heißt aber nicht, dass er nun dagegen wäre, irreguläre Migration runterzufahren. Die Frage ist nur, wie er das erreichen möchte. Also die Regierung sagt zum Beispiel, sie möchte den Schmugglerbanden am Ärmelkanal das Handwerk legen. Dafür wurde ein neuer Führungsposten geschaffen. Die meisten erwarten aber überhaupt nicht, dass das etwas ändert. Es bleibt ein bisschen wolkig, wie Labour die Zahlen herunterfahren möchte. Und nach jeder Vernunft ist das Einzige, was Großbritannien da helfen kann, Gespräche mit der Europäischen Union. Die Bootsflüchtlinge kommen ja aus Frankreich nach Großbritannien. Aber wenn die EU helfen soll, das zu unterbinden, dann wird sie auch etwas von den Briten fordern. Zum Beispiel, dass sie freiwillig Flüchtlingskontingente aufnehmen. Und dann sind wir ganz schnell in einer neuen politischen Debatte, in einem neuen politischen Streit darüber, ob Labour den Brexit aushöhlen möchte.
Was lässt sich denn beim Stichwort Brexit darüber sagen, nach den ersten drei Monaten, Keir Starmer und sein Verhältnis zur EU? Wie sieht das aus?
Ja, Starmer ist ja ein Freund Europas. Er war sehr leidenschaftlich für Remain, aber er hat schon bevor er Regierungschef wurde, immer gesagt, es werde mit ihm keine Rückkehr in die EU geben, auch nicht in den Binnenmarkt. Er hat das alles kategorisch ausgeschlossen, genauso wie die Wiedereinführung der Arbeitnehmerfreizügigkeit. Er weiß, dass er sich so etwas in Brexit Britain schlicht nicht leisten kann. Und er möchte aber gleichzeitig das Verhältnis zur EU verbessern, wieder vertiefen, stärker auch mit Europa kooperieren. Aber er ist eben vorsichtig, er lehnt sich nirgends aus dem Fenster und versucht, die entsprechenden Vereinbarungen eher hinter den Kulissen auf den Weg zu bringen. Und er ist heute gerade in Brüssel erstmals als Regierungschef. Und da wird es dann eben zum Beispiel um die Frage gehen, wie man mit den Migranten umgeht und wie sich da Großbritannien und die EU vielleicht gegenseitig helfen können. Das ist heikel für Keir Starmer in Großbritannien, denn da werden sich alle seine politischen Gegner werden sich auf jede Vereinbarung stürzen, die da vielleicht mit der EU zustande kommt. Und da geht es schon lange nicht mehr nur um die Tories, da geht es vor allen Dingen um Nigel Farage und seine Reformpartei. Die hat den Konservativen bei der letzten Wahl schon viele Stimmen weggenommen. Auch Labour-Wähler hat sie auf ihre Seite geholt. Und gerade hat Nigel Farage beim Parteitag gesagt, nun sei Labour sein erklärtes Ziel. Das muss man wirklich sehr ernst nehmen. Rechtsaußen unter einem so begnadeten Demagogen, wie Farage einer ist, kann beiden großen Parteien gefährlich werden. Und man merkt eben, dass Keir Starmer das immer mitdenkt, besonders wenn es um Europa geht. Und dass er deshalb extrem vorsichtig agiert und eher hinter den Kulissen versucht, mit den Europäern Einigungen zu erzielen, die er dann versuchen kann, eben den Briten zu verkaufen. Aber den Farage haben, glaube ich, alle wichtigen Politiker in Großbritannien jetzt immer mit im Hinterkopf.
Christine, wenn wir so reden über die neue Regierung und wie das auf politischer Ebene alles läuft. Ich frage mich da gerade, hat sich das irgendwie im Alltag bemerkbar gemacht in den letzten 3 Monaten, dass Großbritannien eine neue, eine Labour-Regierung hat?
Ich finde das schon, und wenn ich mit Briten spreche, dann bestätigen die mir das auch. Es ist so etwas wie Ruhe eingekehrt nach den aufgeregten Jahren, den letzten Jahren vor allen Dingen unter den Tories. Da wurde jeden Tag eine neue Sau durchs Dorf getrieben. Die haben sich gegenseitig bekämpft. Das waren politische Dramen. Starmer steht jetzt für einen völlig anderen Regierungsstil. Das ist seriös. Er versucht, den Leuten auch seine Politik zu erklären. Nicht immer verstehen sie das. Aber er versucht es immerhin und versucht eben zum Beispiel zu sagen, mit den Heizkostenzuschüssen, es tut mir leid, ich würde den Rentnern das lieber lassen, aber ich kann eben nicht, weil wir den Haushalt sanieren müssen, damit wir uns fit machen für die Zukunft. Und es werden dann, wenn wir durch eine harte Zeit gegangen sind, dann werden wieder bessere Zeiten kommen. Ich finde das übrigens auch immer im Vergleich mit Deutschland zum Beispiel hochinteressant. Ich nehme das so war, dass die Briten, die haben eigentlich gar nicht Labour gewählt, die haben die Tories abgewählt, aber nun haben sie eine Regierung, die ein interessantes Experiment ist im europäischen Vergleich, die nämlich ganz weit weg ist vom Populismus, die auch nicht versucht, den Populisten hinterherzulaufen, wie das die letzten Tory-Premierminister gemacht haben. Und wie man das vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch in Deutschland beobachten kann. Sondern die wirklich versuchen, Politik zu machen, die den Alltag der Menschen verändert. Ganz langweilig. Es gibt Probleme im Alltag. Was können wir tun, um die zu lösen? Und wenn dieses Experiment nach 5 Jahren glücken sollte, wir sprechen jetzt über die ersten 3 Monate, die waren nicht so toll. Aber wenn dieses Experiment glücken sollte, dann könnte das wirklich ein gutes Beispiel vielleicht auch für andere Demokratien sein, wie man dem Populisten das Wasser abgräbt, indem man nicht Parolen immer streut, sondern richtig Politik macht.
Interessante Analyse, Christine. Vielen Dank dafür. Christine Heuer, unsere Korrespondentin in London. Dankeschön.
Ja, sehr gerne.
Großbritannien, 3 Monate nach der Wahl und ein Blick in die Geschichte der Hisbollah. Das waren die Themen dieser heutigen Episode. Feedback interessiert uns immer. E-Mail genügt an dertag@deutschlandfunk.de. Mein Name ist Tobias Armbruster. Danke und bis bald. Ciao.